Ja. Ja, lieber Jochen, vielen Dank für die Ankündigung, aber vielen Dank, dass ich hier sein darf, mit Ihnen gemeinsam vielleicht ein paar spinnerte Ideen zu diskutieren. Was der Jochen nicht gesagt hat, ich komme von einer sehr kleinen Fachhochschule, ganz anders als die Volluniversität, die vorhin durch Johannes hier vertreten wurde. Und ich darf da auch maßgeblich mitgestalten, bin in der Hochschulleitung, also insofern sind es etwas andere Rahmenbedingungen, wenn ich jetzt hier verschiedene Dinge äußere und mal entwickeln möchte, als das vielleicht in einer Volluniversität der Fall ist. Nun, Claudia und andere haben mich schon des Öfteren so als Fachmann hier bezeichnet. Also ich bin ja im Hobby so ein bisschen Segelflieger und Sportflieger und ich würde eher sagen, ich bin so jemand, der auch so ein bisschen da in den Wolken jetzt hier stochert und der eben nicht den Horizont, nicht? Vorhin haben wir hier so einen schönen Horizont gesehen, den Horizont so ohne weiteres im Zusammenhang mit MOOC sieht. Aber ich halte es trotzdem für wichtig und möchte auch sagen, warum. Wir können uns ja vorstellen und man braucht einfach nur mal vergleichen, wenn man Ende des Jahres mit Google den Begriff MOOC gesucht hat, dann war der so ungefähr 200.000, 250.000 Mal gefunden. Wenn Sie den heute suchen, dann sind Sie weit über 2 Millionen. Und insofern kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, wo wir hier bei diesem Hype-Cycle sind. Also ich meine jedenfalls, dass wir irgendwo noch hier auf dieser steigenden Flanke sind. Das heißt, wir dürfen noch ein bisschen euphorisch sein und die Desillusionierung, die kommt von alleine, das ist garantiert. Und insofern sind diese Dinge als Einschwingeffekte ja bekannt. Die Frage ist ja letztlich nur, wie skaliert eigentlich die Abszisse? Ja? Also wann wird eigentlich sozusagen ein eingeschwungener Zustand erreicht und wie sieht der dann eigentlich aus, dieser eingeschwungene Zustand? So, und dazu habe ich mal ein paar Ideen entwickelt, ausgehend im Grunde genommen von den Formaten, die haben wir heute Morgen alle schon kennengelernt, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Und dem Stichwort e-Bologna. Bologna ist ja, sagen wir mal, ein Change-Prozess, ein Weiterentwicklungswandelprozess, der uns an den Hochschulen in den letzten 12 Jahren sehr intensiv beschäftigt hat. Und zwischenzeitlich flammte dann mal so etwas auf wie e-Bologna. Ich will mal ganz kurz reflektieren, was das eigentlich zu bedeuten hatte und möchte Ihnen dann mal ein Modell vorstellen, Johannes hat das vorhin auch gemacht, ein Modell vorstellen, wie man in bestehende Fachcurricula beispielsweise für Informatiker, wie man da auch bei Fachinhalten so etwas theoretisch integrieren könnte. Ich sage bewusst theoretisch, wir sind ja erst ganz am Anfang. Und wenn der Jochen schon vermutet, dass wir das schon dieses Jahr machen und nächstes Jahr, das weiß ich noch nicht. Aber wir machen uns mal auf den Weg, so, das ist das Entscheidende. Gut, also beginnen wir einfach mal damit. Diese Zuordnung haben wir heute Morgen schon, denke ich, hinreichend diskutiert. Ich habe sie jetzt bewusst nicht ABC-MOOCs genannt, das hätte man theoretisch auch machen können, nicht? A für American, hatten wir gerade gehört, ne? Dann die C, die Canadian sind, ist was anderes. Nein, sind sie natürlich nicht, das sind die konnektivistischen, da ist ja auch der OPCO dabei. Und mir geht es jetzt im Grunde genommen um diesen hier und da ist mir zurzeit eigentlich auch nur dieser aus Tübingen bekannt. Also ein Format, ein neues Lehr-Lern-Szenario, in dem man letztlich mischt klassische Lehr-Lern-Formate mit den offenen Kursen. Und das ist das, was ich glaube, was man in Zukunft angehen muss. Da sind wir beide wahrscheinlich nicht alleine, aber das ist das, was, von dem ich mir was verspreche. So, wenn wir jetzt noch mal kurz zurückblenden, was ist eigentlich e-Bologna? Sie finden das beispielsweise auf der Seite von e-teaching.org. Was sind da eigentlich die Ziele? Also es geht natürlich los, wenn man E-Learning in die Lehre integriert, zeit- und ortsunabhängiges Lernen durch Einbindung von entsprechender IT. Übrigens mit dem zeit- und ortsunabhängig ist ganz interessant. Die amerikanischen MOOCs haben das teilweise wieder zurückgedreht, nicht? Das ist auch mal ein interessanter Effekt. Die haben gesagt, wir verabreden uns genau zu bestimmten Zeiten, nicht? Und machen es nicht allgemein. Aber jedenfalls, das war sozusagen eine der wichtigen Erkenntnisse. Qualitätssicherung durch die Integration von aktuellen Forschungsergebnissen. Und das möchte ich hier auch gerne besonders betonen. Wenn wir schon jetzt Ergebnisse sammeln, wenn wir Erfahrungen sammeln mit diesen offenen Formaten, wie können wir das eigentlich wieder mit integrieren, Selbststudienanteil erhöhen, kollaboratives Lernen, klar. Und was ganz wichtig ist, das kam ja vorhin auch mal ganz kurz zur Sprache, wir sollten auch mal versuchen, über die Fächerdisziplinen hinaus mit solchen Formaten zu arbeiten. Über die Fächerdisziplinen, und ich meine nicht nur über die Fächerdisziplinen, sondern auch über Institutsgrenzen hinaus. Das ist sozusagen auch mein Ansatz an der Stelle. Das Ganze sollte dienen der Qualitätsverbesserung der Lehre. Ich sage, sollte dienen. Ich bin für verschiedene Akkreditierungsagenturen als Gutachter unterwegs und immer wenn es darum geht, wie integrieren wir eigentlich E-Learning in klassische Lehre, gibt es da nicht so ganz so viele, die das mit bewerten und beurteilen können. Das ist nach wie vor sehr, sehr schwierig, wie man damit die Qualität der Lehre verbessert. Oftmals wird es ja zunächst einmal an einem Kostenaspekt dingfest gemacht, aber es stellt sich ja heraus, dass die Kosten in jedem Fall immer höher sind. So, wenn wir jetzt dies e-Bologna mal weiterdenken, wie das zum Beispiel hier Werner Sauter auch gemacht hat, er hat gesagt, Mensch, wenn wir jetzt so ein neues Format haben für solche ja, offenen Online-Kurse, können wir das nicht auch in die berufliche Weiterbildung oder das betriebliche Lernen sogar mit einbinden? Und genau diesen Ansatz, den möchte ich jetzt eigentlich mal weiterspinnen. Ich möchte nämlich hingehen und möchte Sie mit einladen, mal sozusagen die Erfahrungshorizonte auf einer Plattform, ich habe sie hier mal BMOOC, also Blended MOOC genannt, diese Erfahrungshorizonte zu kombinieren, nämlich beispielsweise von den Hochschulen mit den Studierenden und Dozenten über Weiterbildungsinteressenten, über Experten und Praktiker hin zu, ja, zu jedermann. Jedermann, der an einem bestimmten Thema Interesse hat, ist eingeladen, daran teilzunehmen. So, das ist natürlich eine Vision, klar ein Wunschdenken und nun stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Motivation könnte man da rangehen, wie kann man Menschen mitnehmen, so etwas mal zu begleiten, so etwas mal auszuprobieren und ja gut, wir können wieder an die oberste Stelle natürlich setzen, wir haben durch bestimmte Aspekte, die ich gleich auch nochmal betonen werde, die Möglichkeit, die Qualität dessen, was an Hochschulen passiert, dessen, was in anderen Institutionen passiert, zu verbessern. Wir können neue Dialoggruppen erschließen. Wir haben gerade schon gehört, ne, die Hochschule ist für sich und dann gibt es Betriebe, die sind für sich und dann gibt es noch andere. Und dieses Wort Dialoggruppen habe ich übrigens von Dörte Giebel gelernt, die gesagt hat, Zielgruppen ist eigentlich nicht das, was wir jetzt in diesem Zusammenhang gebrauchen sollten, sondern wir sollten ja in einen Dialog treten. Ja, die Institutionen, wenn sie meinen, sie haben Zielgruppen, dann wird sozusagen erstmal nur unidirektional gearbeitet. Aber wenn man bidirektional arbeiten will, gemeinsam, kollaborativ, dann spricht man eher von Dialoggruppen. Finde ich sehr schön. Ja, ich sehe eine Chance darin, genau das zu erreichen, was sich der Johannes auch wünscht, nämlich, dass man einen viel besseren Austausch mit der Praxis hat, mit Themen hat, wo die Studierenden auch den Transfer sozusagen selber leisten können, wo die Studierenden in der Ausbildung, im Studium selber erkennen, aha, dafür könnte ich so etwas gebrauchen. Letztlich meine ich das auch, dass ähnlich wie beim Klettern, die Faszination des Kletterns, Faszination der Vernetzung kann also auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, die man nicht zu unterschätzen hat. Also wenn wir hingehen und bestimmte Netzwerke aufbrechen und sie erweitern, indem wir eben andere einladen, dort mitzumachen, dann ist das einfach für andere, für Außenstehende, für wer auch immer außen steht, interessant und auch das kann natürlich eine Motivation sein und diese Liste könnte ich natürlich jetzt noch beliebig weiter durchführen. Ein ganz wichtiger Punkt ist mir noch, wenn es um bestimmte Inhalte geht, die häufig in der Praxis auch sozusagen durch Innovationszyklen von Technik beispielsweise viel schneller ankommen und viel schneller verwendet werden, als sie an der Hochschule gelehrt werden, dann ist das einfach auch eine Chance, in einem solchen Format solche Dinge mit einzubringen. Gut, wie könnte man sich jetzt das Vorgehen vorstellen? Und ich habe Ihnen hier mal mitgebracht ein Modell, das habe ich also vorgestern mal so auf die Schnelle mir überlegt, weil wir so ähnlich vorgehen werden bei uns an der Hochschule. Wir sind also schon gestartet, wir haben uns schon so ein ganz klein wenig auf den Weg gemacht. Wir haben also gesagt, als erstes Mal müssen wir uns geeignete Themen raussuchen. Themen, die, sagen wir mal, eben nicht nur für die Forschung, nicht nur für die Hochschule an sich interessant sind, sondern Themen, wo wir sagen, wir können den Kreis der Netzwerke, die Dialoggruppen, den können wir erweitern. Wenn wir das machen wollen, wenn wir diesen Kreis erreichen wollen, dann müssen wir natürlich sehen, dass wir das, was wir an Wissen haben, was wir an Inhalten haben, das müssen wir irgendwie ja auch für diesen Kreis verfügbar machen. Also müssen wir hingehen und müssen letztlich Inhalte auch für Online-Distributionen verfügbar machen. Das ist sicher ein Problem, das wird sicher nachher auch noch in einem der Themenkreise diskutiert. Also wie können wir eigentlich als Hochschulen uns öffnen und Open Educational Resources schaffen? Denn das ist eine der Grundvoraussetzungen, um nachher auch solche offenen Kurse anzubieten. Also das ist nicht einfach nur mal so dahergesagt, das kann man machen und dann ist die Sache fertig, sondern da hängt Urheberrecht dran, da hängt gesamte Hochschulkultur dran, da hängen einzelne Personen dran. Also das Ganze dann wirklich zum Beispiel Creative Commons fähig zu machen, ist sicher eine Riesenaufgabe. Also das steht außer Frage. Hier ist das mal schnell hingeschrieben, aber natürlich ist das eine Riesenaufgabe. Wenn wir vielleicht anders als das durch die fantastische Initiative von Einzelnen, und damit meine ich jetzt wieder den Johannes, geschehen ist, mal letztlich gleich in die Vollen zu gehen, gleich zu sagen, jawohl, ich mache mal dieses Experiment und kombiniere mein klassisches Seminar, Wissensmanagement kombiniere ich mal mit so einem MOOC. Wenn wir das moderat machen wollen, wenn wir möglichst viele mitnehmen wollen, dann müssen wir uns vielleicht eine Übergangsphase, eine Trainingsphase überlegen, wie wir da hinkommen könnten. Und diese Trainingsphase könnte so aussehen, dass man zunächst einmal das, was man in der ersten Phase geschaffen hat, in dieser zweiten Phase, in dieser Erprobungsphase ausprobiert, indem man zum Beispiel diese Inhalte via Inverted Classroom-Modell mal transportiert, um letztlich, denn das ist nachher im offenen Kurs ja auch so, die Inhalte sind da, um letztlich auch diesen Rollen, diese Rollenentwicklung, derjenige, der Facilitator ist, der das mit anbietet, der muss ja plötzlich aus der Rolle des Lehrenden in die Rolle eines Lernbegleiters, in die Rolle eines Lernpfadbegleiters, wie auch immer, schlüpfen. Um das zu erproben, könnte man das anwenden, denn das bedeutet ja nicht, wenn wir dieses Modell richtig verstanden haben, es bedeutet nicht, dass wir den Studierenden sagen, setzt euch zu Hause hin und guckt euch jetzt irgendwelche Videos an und nachher können wir drastisch die Face-to-Face-Zeit kürzen und kommen viel schneller dazu, was auch immer als Leistungsnachweis zu erbringen, sondern das bedeutet, dass die Lehrenden ja in eine ganz andere Rolle schlüpfen müssen und dass sie eben nicht notwendigerweise weniger Präsenz haben, sondern eine ganz andere Präsenz. In der Präsenz kann man davon ausgehen, dass man zunächst nochmal offene Fragen klärt, die zu diesem Inhalt gestellt werden von dem Auditorium, dass man dann aber hingeht und einen Transfer leistet und dass man dann anwendet, dass man gemeinsam anwendet und Dinge tut, die sonst vielleicht der Einzelne in der Tat alleine getan hat, nämlich sich überlegt, Mensch, wie kann ich es anwenden oder in seiner Arbeitsgruppe, und nun ist man im Auditorium und kann gemeinsam in Kleingruppen beispielsweise so etwas anwenden. In dieser Phase könnte ich mir auch gut vorstellen, das Ganze zu erweitern auf einen, und da fand ich heute Morgen diesen Begriff, fand ich ganz toll, also den sollten wir unbedingt weiterleiten und auch mal publizieren, cool, ja, cool. Ich habe es hier als Kooperativ-Online-Kurs beschrieben, also erstmal hinzugehen und zu gucken, wenn wir jetzt bestimmte Inhalte und Dialoggruppen identifiziert haben, können wir nicht mit denen gemeinsam erstmal ein Netz aufbauen, mit dem wir ja zwar schon offen kommunizieren, aber wir haben gar nicht den Anspruch, das sozusagen für alle schon gleich zu öffnen, was letztlich, ja, ich sag mal, auch noch so etwas wie einen geschützten Lernraum bietet. Denn auch das ist eine wichtige Feststellung, die wir gemacht haben, gerade eben mit jungen Leuten, wenn man sagt, naja, jetzt öffnet euch mal und schreibt mal im Blog und so weiter. Das ist ja nicht unmittelbar jedermanns Sache, und Thema Digital Natives haben wir heute auch schon gehört. Also insofern vielleicht noch eher einen geschützten Raum zu machen, indem man einen kooperativen Online-Kurs macht. So, in der dritten Phase, gut, da sollte es dann in die Richtung gehen, wir machen einen Blended MOOC. Und da müssen wir uns aber auch überlegen, was sind eigentlich die Mehrwerte, die wir bieten können als Institutionen, ja, oder als Dialoggruppenvertreter, wie auch immer. Also das Thema eben Lernberatung, Lernbegleitung, bis hin natürlich, so wie es die Amerikaner zurzeit machen und wo sie auch wohl sich versprechen, Geld mit zu verdienen. Das ist jedenfalls das Einzige, was ich momentan identifizieren kann im Geschäftsmodell, Zertifizierung. Ja, also man zertifiziert dann Portfolios oder was auch immer und kann dann sagen, jawohl, wenn du diesen Abschluss hier haben willst, dann kostet es aber auch eine Kleinigkeit. So, und wir haben es mal bei uns an der Hochschule gemacht. Wir sind mal hingegangen und haben mal geguckt, was ist ein klassisches Lernmodul in einem Informatikstudiengang, was also auch, sagen wir mal, fast in allen Informatikstudiengängen vorkommt. Klassisches Lernmodul ist also ein Lernmodul, was die Grundlagen von Netzwerken bildet. Vernetzte IT-Systeme, deshalb VIT die Abkürzung. Das findet typischerweise so im dritten Semester statt, nachdem also die Grundlagen der Informatik geschaffen wurden, findet also so ein Modul statt und das ist letztlich auch eine Basis dann für weitere Module, jetzt sei es hier Netzwerkmanagement, Netzwerksicherheit, Webengineering und. Ist also wirklich ein Grundlagenmodul. Mir ist es an der Stelle so wichtig, das zu sagen, weil das eben wirklich mehrfach verwendbar ist und weil das eben verschiedene Zielgruppen auch interessiert. So, natürlich könnte man damit zum Beispiel Netzwerke, Informatikfachbereiche aufbauen, die sagen, jawohl, das haben wir auch. Da hätte man schon mal Gemeinsamkeiten und die sagen, okay, lass uns dieses Curriculum abstimmen. Was ist das Ziel letztlich, was die Studierenden mitnehmen sollen? Ich sage mal, typischerweise ist hier das Ziel bei diesen 5 ICTS, dass ein Studierender nachher Netzwerke einordnen, bewerten kann, dass er heterogene Netzwerke planen kann. Das ist so ein typisches Ziel in einem solchen Modul. Und wie gesagt, Dialoggruppe, Fachbereiche, Informatik wäre also eine der Gruppen, aber eben nur eine. Eine weitere Gruppe wären durchaus Fachschulen. Fachschulen, die in der Fachinformatikerausbildung zum Beispiel arbeiten, Fachinformatiker, Systemintegration, die haben genau die gleichen Bedarfe. Die haben das auch, sagen wir mal, mehr praxisorientiert, als das vielleicht an der Hochschule gelehrt wird. Aber die haben letztlich auch den Bedarf, ein solches Modul kennenzulernen. Und in der gesamten IT-Ausbildung gibt es zum Beispiel in der Weiterbildung die IT-Professionals. Auch die brauchen zum Beispiel solche Fähigkeiten, solche Kompetenzen, so etwas anzuwenden. Und da haben wir also einmal ein Grundlagenmodul identifiziert und wir haben zum Beispiel 3 unterschiedliche Dialoggruppen, mit denen man so etwas starten könnte, so etwas anfangen könnte. Genau das machen wir jetzt momentan für einen allerdings dualen Studiengang. Dualer Studiengang, da haben wir ja noch den Vorteil, dass wir die unmittelbare Praxisanbindung durch die Studierenden in den Betrieben haben. Die haben also typischerweise eben so einen Semesteraufbau. Die fangen also am Anfang des dritten Semesters 8 Wochen in der Praxis an, sind dann 12 Wochen an der Hochschule und gehen dann anschließend nochmal wieder in die Praxis. Und wir machen also jetzt Folgendes. Wir geben zum Semesterstart bestimmte Impulse. Ein Impuls ist also, dass wir sagen, so, liebe Studierende, jetzt fangt mal an der Stelle an, Artefakte zum Thema Netzwerke zu sammeln. Und befüllt mit diesen Artefakten ein Wiki. Dieses Wiki ist in einem Lernmanagementsystem, also ein geschützter Lernraum. Und dieses Wiki wird befüllt. Stellt zum Beispiel ein Studierender eine Netzwerkdose rein und beschreibt dazu, das ist eine Unterputz-Netzwerkdose, RJ45 und so weiter. Und beschreibt das Ganze und soll dazu zum Beispiel auch eine fundierte Quelle angeben. Muss also in seinem kleinen Wiki-Beitrag muss er eben die Quellen entsprechend nennen, arbeitet an der Stelle wissenschaftlich. Wenn das jetzt ein Praktiker sieht, der würde sagen, naja, gut, okay, das ist in Ordnung, haben wir tatsächlich bei uns so im Einsatz, wird so gebraucht. Wenn der Studierende das Gleiche zum Beispiel mit einer Koax-Dose gemacht hätte, dann hätte man gesagt, naja gut, das ist also schon Technik RG 58 oder 85, ist uralt, ist nicht in Ordnung. Also insofern, man bekäme darauf schon ein Feedback. Ja. So, wir gehen dann hin, geben unseren Studierenden im Szenario Flip Classroom die Inhalte zur Verfügung in Form von kleinen Screencasts, von Learning Nuggets, sodass auch da natürlich sowohl Praktiker als andere Dialoggruppen darauf zugreifen könnten in dem Netzwerk, wo sie die Inhalte im Grunde genommen schon bekommen. Und zu diesen Inhalten, das steuern wir und takten wir dann so, dass wir parallel dann dazu in die Präsenzphase kommen und in dieser Präsenzphase parallel, um ein wenig von diesem Bulimie-Lernen wegzukommen, eine Fallstudie starten. Diese Fallstudie ist letztlich eine Netzwerkausschreibung mit einem fiktiven Unternehmen, was also ein großes Netzwerk ausgeschrieben hat, wo die Studierenden hingehen sollen und sukzessive lernen, wie man dieses Netzwerk plant. Es geht irgendwo los dann mit übertragungstechnischen Grundlagen, Passivelemente, Aktivelemente und. Und am Ende in der Präsenz wird also unmittelbar auch diese Fallstudie dann schriftlich in kleinen Gruppen niedergelegt, sodass also auch kein Klausurlernen oder so etwas mehr vorkommt. So, und wie gesagt, jetzt stellen Sie sich das vor in einem Rahmen, der das Ganze eben koppelt, zum Beispiel mit einem kooperativen offenen Kurs. Ich springe jetzt hier, weil so weit sind wir an der Stelle noch nicht, aber ich zeige Ihnen jetzt hier ein Fallbeispiel, wo ein solcher kooperativer Online-Kurs jetzt gerade läuft. Der läuft gerade zu Ende. Future Social Learning Networks. Da ist es so, das ist ein projektbasiertes Lernszenario, in dem die kleinen Teams, die studentischen Teams, Apps programmieren. Und da sind also insgesamt 7 Hochschulen dran beteiligt. Sie sehen das hier, 2 Hochschulen in Israel und die restlichen 5 in Deutschland. Und die haben also in so einem offenen Kurs, der als Online-Kurs aber ja, nur teiloffen ist, es ist noch kein offener Kurs, sondern es ist nur ein erstmal kooperativer Kurs für diese Dialoggruppen der 7 Hochschulen. Und in diesem Kurs wird, wie gesagt, jetzt projektbasiert etwas entwickelt. Und ich habe da neulich mal angefragt, gesagt, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Könnte man das nicht so als Vorstufe eines offenen Kurses bezeichnen? Weil ihr habt hier eine Twitter-Timeline, ihr seid ständig auf Twitter, ihr habt Blogs geschrieben und so weiter. Man kann das alles mitverfolgen als Externer. Ich habe das teilweise gemacht, weil mich das interessiert hat. Und könnte man das nicht als solches bezeichnen? Und einer der Mitorganisatoren bestätigt das hier auch. Ja, man könnte das sicher als eine solche Vorstufe bezeichnen. Ein anderer hat gesagt, naja, aber wir haben aber ein Curriculum und dies und das und so weiter. Also es ist kein MOOC, aber es ist schon sowas Ähnliches. Also es ist sowas, ja, vielleicht Cooles, ne? Um darauf wieder zurückzukommen. So, und wenn ich das jetzt sozusagen in der nächsten Stufe weiterentwickle, und nicht 13 habe ich hingeschrieben, ja, dann könnte es einen solchen MOOC ja geben, wo es wirklich mal um eine fachspezifische Inhalte geht, wo ich sage, wir binden nicht nur Hochschulen und Institute ein, so wie das gerade in dem anderen dargestellten Beispiel war, sondern wir gucken uns bewusst an, was machen eigentlich Weiterbildungsanbieter, haben die Lust daran zu partizipieren, haben die Lust sich einzubringen, was machen Praxispartner, bei dualen Studiengängen haben wir sehr einfachen Zugriff auf Praxispartner. Praxispartner sind daran interessiert, so etwas zu machen, sie haben schon im Zusammenhang mit E-Learning des Öfteren mit uns gemeinsam Projekte gemacht. Und natürlich interessiert die in einem gewissen Rahmen, wo es nicht um Industriespionage oder ähnliche Dinge geht, ja, sondern in einem gewissen Rahmen, wo ich sage, gut, hier geht es um grundsätzliche Dinge, das machen wir alle. Wir alle haben eine Infrastruktur, wir haben alle ein Netzwerk und so weiter. Wo kann man in einem gewissen Rahmen dort auch das Ganze öffnen und praxisnah gestalten? So, und das könnte man dann in einem weiteren Schritt letztlich für Interessenten öffnen und sagen, jawohl, wir haben in den unterschiedlichen Instituten dann nachher auch die Möglichkeit, sagen wir mal, ich spreche ja jetzt immer noch von diesem Modell BMOOC. Man könnte sich natürlich fragen, was ist jetzt eigentlich hier mit Blended gemeint? Blended könnte natürlich sein, auf der einen Seite ist man in den Instituten noch, oder in den Instituten ist vielleicht nicht richtig gesagt, aber in den Anbieterreihen noch in bestimmten geschützten Räumen. Und in diesen geschützten Räumen könnte man nachher auch eine Zertifizierung vornehmen. Ja, auf der anderen Seite pflegt man einen solchen Austausch. Auch das könnte man unter Blended MOOC verstehen. Das muss ja nicht notwendigerweise ein Präsenz-Blended MOOC in dem Sinne sein. Also insofern denke ich, ist da zumindest eine Chance, solche Dialoggruppen mal zusammenzubringen. Es muss natürlich die Bereitschaft da sein, sich zu öffnen. So, und was ist dann eigentlich zu tun? Was ist dann eigentlich für die Institutionen der Mehrwert? Und ich freue mich sehr, dass der Karl-Heinz Pape heute da ist. Der war nämlich letztlich Mitinitiator, mal bei einem Edu-Camp darüber zu diskutieren, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir ein Open-Content-Academy-Konzept haben. Worin liegen dann eigentlich die Aufgaben und die Mehrwerte von Institutionen? Was haben die eigentlich für eine Bedeutung? Das Gleiche müssen wir jetzt hier auch fragen. Ja, wie muss sich das Ganze eigentlich wandeln? Nun, das eine ist ganz klar, wir wollen also natürlich, wenn wir dort als Lehrende noch eine Rolle spielen sollten, müssen wir Mehrwerte schaffen. Das heißt, die Institutionen müssen letztlich mit ihren Lehrenden neue Wege beschreiten. Sie müssen ja zum Beispiel sowas wie Lehrfachmanager werden, sie müssen Begleiter werden, Lernbegleiter, Berater werden, was auch immer. Müssen also im Wesentlichen sich viel mehr auf Lern, Begleitung und Beratung konzentrieren. Und im Endeffekt, ja, das habt ihr beide, Dirk Giebel und du, ihr habt das mal diskutiert. Im Endeffekt ist natürlich nachher wieder das Thema, diese Dienstleistung anzubieten für den Weiterbilder, aber auch letztlich für Hochschulen. Und genauso das Thema Zertifizierung. Die Hochschulen bieten dann Credits an. Die Hochschulen können natürlich auch mit Badges starten, um sowas zu probieren. Ich glaube schon, dass wir auch mit den Akkreditierern eine gewisse Flexibilität hinbekämen, wenn wir so etwas mal kombinierten. Denn in dualen Studiengängen ist es ja durchaus üblich, dass sie auch am anderen Lernort gewisse Credits erwerben. Und hier haben sie auch andere Lernorte einfach nur. Sie müssen jemanden verantwortlich machen, der die Qualität sichert. Das könnten wiederum die Institutionen sein als solches. Ja, natürlich ist das eine schöne Vision und ich glaube auch, dass eine Menge Chancen drin stecken, sonst würde ich mich damit gar nicht beschäftigen. Ich habe hier nur mal ganz kurz so den Impuls, die nächsten beiden Folien sind so Impulsfolien, die Sie vielleicht gleich auch mitnehmen können, an den einzelnen Thementischen diskutieren können. Also ich denke, für den Teilnehmer, für den Lerner als solches, mehr Praxisbezug ist auf jeden Fall erstrebenswert. Höhere Aktualität, ich habe gerade über ein Thema gesprochen, über vernetzte IT-Systeme, Innovationszyklen liegen so im Bereich von 6 Monaten. Für Teilnehmer außerhalb der Hochschulen ist es eine Möglichkeit, an die Hochschulen zu kommen. Für Teilnehmer, die aus Weiterbildungsbereichen kommen, können dann auch mit Hochschulen gemeinsam zusammenarbeiten. Für die Lehrenden ist es sicher auch sehr wertvoll, und das hat der Johannes vorhin auch beschrieben, eine Praxisanbindung zu haben, Impulse für Forschung und Entwicklung direkt aus der Praxis zu bekommen. Sie können sich mit Peers austauschen, ohne dass Sie gleich wissenschaftlich publizieren müssen. Das heißt, Sie haben einen viel engeren Kontakt mit diesen Peers. Sie haben unter Umständen, das ist jedenfalls unsere Feststellung im Weiterbildungsbereich, engagierte Teilnehmer, die dann zu einer Gruppendynamik führen, die eben auch jüngere Studierende ganz anders bewegen. Auch dieser Mix bringt ja unter Umständen einen echten Mehrwert. Und für die Institutionen kann das zum Beispiel bedeuten, wir haben das vorhin gesehen in diesem Open-Online-Kurs, dass man das Thema Internationalisierung mal auf einer ganz anderen Basis, auch im Bereich der Lehre, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre mal vorantreiben kann. Ja, wir werden in Zukunft als Hochschule uns immer mehr darauf einstellen müssen, dass wir auch Menschen qualifizieren, die im Beruf stehen, das heißt also berufsbegleitende Angebote machen. Wir machen das zum Beispiel gerade fürs Gesundheitsmanagement. Und da ist es zum Beispiel so, da versuchen wir explizit die Disziplinen Pflege, Ergo, Physio und so weiter zusammenzubringen in einem Studiengang. Und das sind auch ganz unterschiedliche Dialoggruppen. Ja, und im Endeffekt, wir haben es schon gehört, eine Aufgabe der Hochschule soll eben auch sein, das lebenslange Lernen zu fördern. Ich glaube, das ist eine gute Chance, so etwas mit diesen unterschiedlichen Dialoggruppen einzugehen. Natürlich sollten wir uns darüber im Klaren sein. Ich bin vorhin gestartet mit dem Wolkenfluch, nicht? Also so ganz klar ist das alles noch nicht, wie das funktioniert. Das ist jetzt hier schön erzählt, aber im Endeffekt in der Durchführung ist es sicher nicht ganz so einfach. Wir haben das Thema der Medienkompetenz, ein ganz vielfältiges Thema. Wir haben aber zum Beispiel auch ein Thema, was wir immer wieder identifizieren in solchen offenen Lernszenarien, ist das Thema einfach Mut, Mut zur Beteiligung. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jemand, der Lurker ist, dass er nicht viel lernt. Aber man wünscht sich natürlich schon als Veranstalter, dass einfach auch eine gewisse Beteiligung da ist, damit eine andere Dynamik sich ergibt, damit sich auch entsprechende Synergien ergeben. Natürlich das Thema Selbstlernkompetenz haben wir heute schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das Gleiche ist natürlich im Bereich der Lernbegleiter, eben ein Rollenwechsel. Mut, diese neue Rolle anzunehmen, denke ich, das ist auch nicht ganz trivial. Mit den verschiedenen Dialoggruppen umzugehen, ist eine Chance, aber es ist auch eine Herausforderung, weil ein Praktiker ganz anders denkt als jemand, der von der Uni kommt. Das ist so. Und letztlich für die Institutionen ist es eine Herausforderung in der Qualitätssicherung, natürlich in der technischen Realisierung. Großes Thema rechtliche Hürden, gar keine Frage. Und wie kann man eigentlich Zertifizierung dann neu gestalten? Mit Klausurschreiben oder sowas, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen uns dann ganz neue Konzepte überlegen, wie wir mit Portfolio, E-Portfolio, anderen Dingen dort arbeiten. Und das sind natürlich besondere Herausforderungen. Ja, führt dieses Blended MOOC-Konzept wirklich zu einer Qualitätsverbesserung? Also wie muss eigentlich genau die passende Mischung aussehen, um am Ende die Bedürfnisse der Lerner, sich auf die Bedürfnisse der Lerner besser einstellen zu können? Wie kann man eine größere Nachhaltigkeit bei der Lernerfahrung erzeugen im Sinne von diesem konnektivistischen Weltbild Learning on Demand. Ich lerne, wenn ich es brauche. Wenn ich es also in einer betrieblichen Aufgabe gerade brauche, dann recherchiere ich, dann fange ich an. Und wie kann ich so etwas auch erzeugen, dass man diese Kompetenzen zunächst einmal bekommt, so ein nachhaltiges Lernen und eine nachhaltige Lernerfahrung zu erzeugen. Aber auch im Konflikt dessen, dass man zertifizieren will, dass man also bestimmte Leistungsnachweise dann doch festhalten will. Ja, wie kriegt man Begeisterung statt Konfusion, nicht? Heute Morgen schon, wie kriegt man Begeisterung statt Konfusion hin? Das ist ja auch immer wieder die Frage, schon seit jeher, ganz klar. Und Thema Selbstlernen haben wir auch schon gehabt, wie können wir eigentlich das Selbstlernen stärken? Kann man unmittelbar davon ausgehen, dass die das können? Ich glaube, das geht eben nicht. Und plötzlich wünschen sie sich geschlossene Lernräume und so weiter. Also das ist alles sicher nicht ganz einfach. Und dann immer diese Gratwanderung, OPGO 11, OPGO 12, sehr schön zu sehen, die Entwicklung. Wie viel Unterstützung müssen wir eigentlich geben? Wo ist eigentlich das passende Maß? Ja, Fragen über Fragen, die wir heute sicher nicht geschlossen beantworten werden, aber vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, in den Dialog, ich habe ja von Dialoggruppen gesprochen, in den Dialog zu treten. Vielen Dank.